Ich glaube, es ist eine Kunst, mit wenig Wort möglichst viel zu sagen. Aus der Politik kennen wir vielleicht eher das Gegenteil, dass jemand extrem lang redet und trotzdem nicht so viel aussagt. Und ich glaube, mit einer kurzen Geschichte, mit einem Bild, eine tiefe Wahrheit aussprechen, ich würde mal behaupten, niemand hätte es so gut können wie Jesus selber. Indem er eine Geschichte, ein Bild erzählt hat, hat er oft ganz viel und ganz eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. Wir nennen das seine Gleichnis. Und ich persönlich liebe ein Gleichnis. Ich habe die Geschichte, die Jesus erzählt hat, sehr ins Herz geschlossen. Ich mag die Geschichte, weil sie irgendwo so alltäglich sind und auf der anderen Seite trotzdem so voller Einzigartigkeit, voller Schönheit. Ihre Botschaft ist auf der einen Seite sehr einfach zu verstehen, sehr schlicht und einleuchtend und trotzdem irgendwie aufwühlend, vielleicht manchmal auch beunruhigend oder geheimnisvoll. Mit ganz einfachen Worten erzählt Jesus etwas Einzigartiges. Und wir realisieren, dass in diesen Geschichten ganz, ganz viel Weisheit steckt. Und dass durch diese Geschichten oft auch so Gottesreich in unser Leben hineinbricht. Etliche Gleichnisse fangen mit dem Satz, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem, pünktli, pünktli. Oder das Himmelreich gleicht einem. Und so, ja, lass uns die Gleichnis, das Himmelreich, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und ich denke, bevor dass wir auf das heutige Gleichnis eingehen, möchte ich euch ein paar Fakten zu dem Gleichnis weitergeben. In den vier Evangelien finden wir gesamthaft 48 verschiedene Gleichnisse. Und die Gleichnisse haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Im Lukas-Evangelium hat es 31 Gleichnisse und die sind alle eher sozial kritisch. Es werden viele Aussenseiter genannt, wie zum Beispiel der barmherzige Samariter. Im Matthäus-Evangelium finden wir 27 Gleichnisse und der Matthäus hat dabei sehr eine starke Betonung auf das Reich von Gott oder eben auf das Himmelreich. Im Markus-Evangelium finden wir 10 Gleichnisse. Er hat deutlich weniger Gleichnisse drin als die anderen. Dafür sind es sehr zugespitzte oder sehr deutliche Gleichnisse. Der Johannes, im Johannes-Evangelium hat es nur ein Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom guten Hirt. Und das wiederum kommt in keinem anderen Gleichnis vor. Und wenn man schaut, dann merkt man, Jesus hat etwa ein Drittel von allen Worten, die uns von Jesus überliefert sind, sind Gleichnisreden. Und was ich auch spannend gefunden habe, rund 15-20% der Gleichnisse haben weibliche Hauptfiguren oder weibliche Metaphern, was für die Zeit der Antike sehr, sehr ein hoher Wert ist. Die meisten Gleichnisse sind aber nicht unbedingt Wohlfühlgeschichten. Rund 60% sind eher provozierend und vielleicht ein bisschen unbequem. Etwa 25% der Gleichnisse sind tröstend und hoffnungsvoll. Und rund 15% der Gleichnisse sind warnend. Das so ein paar Fakten zu den Gleichnissen. Und ich persönlich finde es spannend an diesen Gleichnissen, dass die Pointe oft am Schluss kommt und die ganze Geschichte nochmal auf den Kopf stellt. Jesus braucht oft so ein bisschen einen Erzähltrick. Zuerst einmal klingt die Geschichte völlig normal, vertraut. Dann gibt es eine Wendung in der Geschichte. Und die Wendung führt dazu, dass die Moral von dieser Geschichte nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Am Schluss von dieser Geschichte ist nicht unbedingt das Verhalten vom jüngeren Sohn, der Skandal, sondern das Verhalten vom älteren Sohn. Und ich glaube, Jesus hat die Geschichte bewusst so erzählt. Bewusst, weil er in uns etwas anklingen will, weil er etwas erreichen will, dass die Geschichten uns aufrütteln, dass sie uns vielleicht manchmal schon ein bisschen irritieren, ins Nachdenken bringen, dass sie uns verblüffen und ein Aha-Erlebnis auslösen. Oder dass sie uns vielleicht manchmal schon auf unsere falsche Denkweise oder unsere falsche Haltung aufmerksam machen. Aber ich glaube, Jesus hat immer wieder auch wollen, dass die Geschichten eben persönlich in unser Leben hineinreden. Dass wir es nicht einfach nur mit der Theorie in Verbindung bringen, sondern dass das in unser Leben darf hineinreden. Und genau so ein Gleichnis möchte ich heute mit euch anschauen. Wir haben schon gehört, es ist das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Es ist ein Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium und eben wie typisch für einen Matthäus, sich mit dem Himmelreich befasst. Das Gleichnis erzählt uns eine Geschichte, die völlig alltagstauglich war zu dieser Zeit. Es war alltäglich, dass man das erlebt hat. Und so stellt sich die Frage, was will Jesus uns durch diese Geschichte sagen? Aber zuerst alles der Reihe nach. Wie jeden Tag stehen die arbeitssuchenden Männer am Morgen früh auf dem Marktplatz und hoffen, dass sie Arbeit finden, dass jemand sie für ihre Arbeit anwirbt und sie als Tagelöhner arbeiten können. Wer bereits früh am Morgen da ist, hat natürlich die besten Chancen, für eine Tätigkeit angeworben zu werden. Die Grundbesitzer oder die Handwerker, die haben sich ebenfalls auf dem Marktplatz tummelt und haben ihre Arbeiter rekrutiert. So auch der Weinbergsbesitzer, wo uns Jesus davon erzählt. Es scheint, dass die Lohnverhandlungen relativ schnell abgeschlossen waren. Und der Arbeiter ist ein üblicher, fairer Tageslohn von ihm Denar versprochen worden. Endlich mal ein Arbeitgeber, der nicht versucht, den Lohn zu drücken. Es scheint ein Glückstag zu sein für die Tagelöhner. Im Laufe der Geschichte wird aber deutlich, dass es in diesem Weinberg enorm viel zu tun gibt. Immer und immer wieder geht der Besitzer auf einen Marktplatz und stellt weitere Arbeiter ein, die sich auf dem Marktplatz herumtummeln. Spannend finde ich, dass er mit diesen Arbeiter keinen fixen Tageslohn vereinbart, sondern er verspricht ihnen einfach, dass sie einen fairen Lohn bekommen. Und sogar kurz vor dem Feierabend, eine Stunde bevor die Arbeit fertig ist, geht er noch das letzte Mal auf einen Marktplatz und stellt Arbeiter ein. Es müssen Arbeiter sein, die den ganzen Tag über entweder keine Arbeit gefunden haben oder, was wahrscheinlicher ist, dass es Männer waren, die körperlich schwach waren und darum erst gegen Abend auf den Marktplatz gegangen sind, weil sie gewusst haben, sie können keine volle 12 Stunden arbeiten. Und so sind sie gegen Abend noch auf den Marktplatz gegangen, in der Hoffnung, dass sie auch noch jemand anwirbt für ein paar Stunden Arbeit. Der Abend kommt, der Verwalter ruft die Arbeiter zusammen, um ihnen ihren Lohn auszuzahlen. Und auch dort anders als üblich startet der Verwalter nicht bei denen, die schon am Morgen früh am Arbeiten waren, damit die früher in Feierabend könnten, sondern er fährt bei denen an, die erst zuletzt mit der Arbeit angefangen haben. Und alle Arbeiter sehen, dass die letzten Arbeiter, die bloß eine Stunde gearbeitet haben, einen ganzen Tageslohn bekommen. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Und insgeheim hat wahrscheinlich das Kopfrechnen bei jedem Einzelnen angefangen. wenn die, die eine Stunde gearbeitet haben, einen ganzen Tageslohn bekommen, dann bekomme ich für meine 12 Stunden ja, das Zwölffache und muss damit den nächsten Tag nicht mehr arbeiten, habe in dem Sinn ausgesorgt. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Arbeiter im Kopf den Betrag überschlagen haben und sich vielleicht auch schon überlegt haben, was leiste ich mir mit dem Geld? Oder was mache ich mit meinen freien Tagen, wenn ich ja nicht arbeiten muss? Doch, wo sie schlussendlich an der Reihe sind, bekommen sie auch nur den vereinbarten Tageslohn. Kein Bonus, kein Trinkgeld, sondern nur einen üblichen Tageslohn. Am Morgen früh haben sich die Tagelöhner noch über den Fairlohn gefreut, aber jetzt haben sie sich die Frage gestellt, ist das fair? Wahrscheinlich ist ein bisschen ein Murren durch die Reihe gegangen. Am einen oder anderen ist vielleicht auch ein Schimpfwort über die Lippen gekommen und gemeinsam haben sie den Besitzer zur Rede gestellt. Sie haben gesagt, die zuletzt sind gekommen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, denen gibst du genauso viel wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag schwer gearbeitet und sogar die Mittagshitze ertragen. Ich denke, wir können irgendwo mit diesen Arbeitern mitfühlen. Ich hätte mich wahrscheinlich ebenfalls ungerecht behandelt gefühlt. Ich würde auch sagen, ich bin ein Mensch, der ein höchstes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und ich hätte das wahrscheinlich genauso ungerecht gefunden, wie die Tagelöhner auch. Doch Jesus stellt das Gerechtigkeitsverhältnis völlig auf den Kopf. Er sagt, mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf eine Denar geeinigt? Nimm das Geld und geh heim. Ich will nun mal dem, der zuletzt gekommen ist, genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du etwa neidisch, weil ich so gütig bin? Ich habe mir das so bildlich vorgestellt, wie wahrscheinlich der eine Arbeiter nach dem anderen verstummt ist. Nachher gedacht hat und realisiert hat, ja stimmt, wir haben den Lohn bekommen, den wir abgemacht haben. Das ist fair. Es ist alles mit rechten Dingen zu und her gegangen. Und wahrscheinlich hat einer nach dem anderen sein Denar eingesteckt und ist heimgegangen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Frage, bist du etwa neidisch, weil ich so gütig bin, dass sie diese Frage auch mit heimgenommen haben und über die Frage nachgedacht haben. Und wahrscheinlich sind die Jünger, weil das Gleichnis hat Jesus ja den Jüngern erzählt, wahrscheinlich sind denen genau die gleichen Fragen durch den Kopf gegangen. Und ich glaube, auch uns heute geht die Frage durch den Kopf. Bin ich so neidisch, weil er so grosszügig ist? Und so habe ich mich gefragt, ja, ist es das, was das Gleichnis uns aufzeigen will, dass wir nicht neidisch sein sollen? Oder geht es in diesem Gleichnis um faire Löhne? Oder darum, wie man ein guter Weinbergsbesitzer wird? Oder geht es vielleicht sogar darum, dass wir als Letzte am Arbeitsplatz auftauchen sollen, damit wir dann die Ersten sind? So, dass wir am Ende des Tages sagen können, wir haben mit möglichst wenig Aufwand das Optimale erreicht. Ich glaube nicht, dass es in dieser Geschichte um das geht. Und trotzdem, lädt uns das Gleichnis oder lädt mir das Gleichnis mit dieser Frage zurück, ja, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist Fairness? Und je mehr, dass ich über das Gleichnis nachgedacht habe, desto mehr Fragen sind in mir auftaucht. Desto mehr habe ich meine eigene Logik ein Stück weit hinterfragt. Und das ist genau das, was ich so schätze an diesen Gleichnissen. Sie fordern uns raus, unser Schwarz-Weiß-Denken abzulegen und irgendwo tiefer zu graben. Die Arbeiter, die den ganzen Tag geschuftet haben, die haben einen Denar bekommen. Das war so abgemacht und hat, wie gesagt, damals einer üblichen Bezahlung entsprochen. Und es war ungefähr das, was man gebraucht hat, um seine Familie einen Tag lang zu ernähren. Natürlich erwarten die mehr Lohn, wenn die späteren Arbeiter ebenfalls einen Denar bekommen. Wer würde das nicht verlangen oder erwarten? Schließlich haben sie ein Vielfaches geleistet von denen, die zuletzt sind gekommen. Es wäre also fair, denen mehr zu geben. Wenn wir uns aber die letzten Arbeiter anschauen, wenn sie nur den Lohn für die Stunde bekommen hätten, dann wären sie heimgegangen mit leerem Magen ins Bett und hätten ihre Kinder, ihre Familie nicht können ernähren. Also, dass die den Mindestlohn bekommen haben, damit sie ihre Familie können ernähren können, ist irgendwo durch auch fair. Zumal sie eben wahrscheinlich körperlich nicht mehr in der Lage waren, um so viel zu leisten wie die schon morgen auf dem Marktplatz waren. Also wir merken, wie wir die Geschichte drehen und wenden. Das Verhalten des Besitzers bleibt oder ist nie ganz logisch. Es folgt keine normale Kategorie, weil es eben nicht einer erwartbaren menschlichen Logik entspricht, sondern es handelt sich um göttliche Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt bei diesem Gleichnis. Es ist nicht schwer zu erahnen oder zu vermuten, für wer der Weinbergsbesitzer im Gleichnis steht. Jesus sieht es zwar nicht ausdrücklich, aber es macht doch irgendwie wo Sinn, dass der Besitzer für Gott selber steht. Und darum möchte ich den Fokus noch ein bisschen auf den Besitzer legen. Mir ist irgendwann beim Lesen von dieser Geschichte aufgefallen, dass sich der Besitzer die Mühe gemacht hat, um selber am Morgen zu dem Marktplatz zu gehen und seine Arbeiter zu rekrutieren. Und das, obwohl, wie wir später in der Geschichte erfahren, er ja eigentlich einen Verwalter hatte, wo er das hätte abdelegieren konnte. Aber es scheint ihm wichtig zu sein, selber dorthin zu gehen, wo die Menschen, wo die Arbeiter sind, und sie in den Weinberg zu rufen. Und es ist für mich so eine Parallele zu Gott selber. Gott selber ist es auch wichtig gewesen, durch seinen Sohn selber in unsere Welt zu kommen. Als Baby auf die Welt zu kommen und uns so in sein Weinberg, in sein Reich, in seine Nachfolge hineinzurufen. Der Weinbergsbesitzer ist nicht einfach nur am Morgen auf den Marktplatz gegangen und hat die Arbeiter rekrutiert, sondern er hat es mehrmals am Tag gemacht. Und Gott gibt uns ebenfalls Chancen. Das bedeutet nicht, dass wenn wir eine Chance verpasst haben, wenn wir dann eben nicht auf dem Marktplatz waren, ja, dann Pech gehabt. Nein, ich glaube, Gott ruft uns immer und immer wieder in seine Nachfolge. Er will uns dabei haben. Immer und immer wieder macht er sich neu auf die Suche, um Menschen zu begegnen, um Menschen zu rekrutieren für sein Reich. Ich glaube, die Frage, wo er uns immer wieder stellt, ist, bin ich bereit, mich in den Weinberg zu investieren? Bin ich bereit, mit anzupacken und die Ernte einzubringen? Sind wir, bist du, bin ich bereit, mich ins Reich von Gott zu investieren mit all dem, was er mir anvertraut hat? Ich glaube, wenn wir uns umschauen, dann sehen wir alle sind unterschiedlich, körperlich, charakterlich, mit unseren Gaben. Wir haben alles unterschiedliche Gaben und Talente, aber Gott will jeden von uns brauchen, um seinen Weinberg sein Reich mit uns zu bauen. Und es spielt ihm dabei keine Rolle, ob du voller Power bist, in der Blüte von deinem Leben und vom Morgen bis am Abend kannst anpacken. Oder ob du deine Kräfte musst einteilen musst und vielleicht einfach treu deine Stunde kannst investieren. Ich beobachte, dass wir oft so das Verständnis haben von, wir sind unterschiedlich gemacht, wir haben unterschiedliche Begabungen. Sind wir uns aber auch bewusst, dass wir auch unterschiedliche Grenzen haben. Dass nicht jedes von uns gleich viel kann und mag investieren. Ich glaube, das Gleichnis zeigt uns auf, es geht nicht um die Menge von unserem Investment. Es geht nicht darum, wie viel dass wir investieren, sondern es geht darum, dass wir uns investieren. Der Lohn ist für alle der gleiche. Es bekommen alle so viel, wie sie zum Leben brauchen. Es bekommen alle das ewige Leben und Gott versorgt uns. Ich glaube, das Gleichnis soll uns ein bisschen ins Verwirren bringen. Soll in uns vielleicht auch ein bisschen etwas anklingen. Oder uns vielleicht manchmal auch ein bisschen ärgern. Je nachdem, was wir für ein Gerechtigkeitsverständnis sind. Aber es soll uns vor allem ins Nachdenken bringen über uns selber, über das Thema Nachfolge. Die Geschichte zeigt uns, dass das Reich von Gott ganz anders funktioniert als unsere, ich sage dem, Milchbüchli-Rechnungen im Kopf, wo man aufschreibt, wie viel das man investiert hat, was man zurückbekommen hat. Oft denken wir Menschen doch, ja, ich schulde meinem Nachbar noch einmal Rasenmäher auslehnen. Mein Freund schuldet mir noch zweimal beim Umzug zu helfen. Meine Kinder, ja, die schulden mir noch 2476 Stunden Schlaf, inklusive ein paar graue Haare. Und für all die Überstunden, die ich geleistet habe, erwarte ich von meinem Chef, von meiner Chefin, das ist auch ein bisschen mehr als einfach so eine Packung Merci Schöckeli. Ich glaube, das ist oft so ein bisschen unsere menschliche Logik. Aber bei Gott, in Gottes Reich, funktioniert die Logik nicht. Dort funktioniert der Lohnzettel nicht nach menschlicher Gerechtigkeit oder nach der Arbeitsleistung. Weil das Reich von Gott, Gott ist wie der Weinbergsbesitzer, der am Ende unserer Arbeit kommt und unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Lohn über den Haufen wirft. Am Ende, wenn alles Krampfen, wenn alles Schaffen und Freimachen vorbei ist, am Ende von allen To-Do-Listen, am Ende von unserem Leben, wo wir realisieren, wir haben so viel Liebe geschenkt, sind aber vielleicht auch Liebe schuldig geblieben. Und das ist meine Hoffnung, am Ende von unserem Leben steht dort ein Gott, der unser menschliches Milchbüchlein nimmt und sich das Büchlein anschaut. All das, was uns gelungen ist, aber eben auch all das, was wir unseren Mitmenschen oder Gott selber schuldig geblieben sind. All das schaut sich Gott an und dann lädt er das Milchbüchlein auf die Seite. Schaut uns an und verkündet, heute wird nicht abgerechnet, weil es ist schon längstens bezahlt für uns. Er blickt uns an und sagt, mein Sohn, meine Tochter, Jesus Christus hat für dich bezahlt. Du bekommst den Lohn, den du eigentlich gar nicht verdient hättest. Aber genau das ist Gnade. Darum komm in meine liebenden Arme. Ich glaube, Gottes Güte, Gottes Liebe ist noch so viel grösser und so viel unerklärlicher als die Güte von dem Weinbergsbesitzer. Und es ist etwas, wenn ich mir das so immer wieder auch daran denke, wie gross das Erbarmen von Gott ist, dann treibt mir persönlich das immer wieder auch Tränen in die Augen. weil ich denke und erkenne, was ist das für ein Gott? So ein gütiger Gott kann und will ich gar nicht anders, als ihm zu dienen, ihm mein Leben herzugeben und mit allem, was ich bin, mit all meinen Talenten, aber auch mit all meinen Grenzen, mehr in das Reich von Gott zu investieren. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich selber Gott herzugeben. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, mit allem, was du einbringen und investieren kannst. Aber ich möchte uns heute Morgen auch ermutigen, dass wir aufhören zu vergleichen. Mache ich jetzt mehr oder weniger als die anderen? Dass wir nicht so werden wie eben die Arbeiter, die ganz am Anfang dabei waren und dann irgendwo einfach verglichen haben. Sondern dass wir das geben, was wir können und uns von Gott das Löhle schenken, was wir uns gar nie können verdienen können. Weil er ist fair. Er gibt uns allen das ewige Leben, wenn wir ihn annehmen. Und das ist der unverdiente Lohn, wo wir uns gar nicht können verdienen können, aber wo Gott uns möchte geben und uns damit versorgen möchte. Amen.